Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Thema Sepsis, im Volksmund auch als Blutvergiftung bekannt. Eine Sepsis ist eine schwere Infektion und nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Wie sich so eine Sepsis entwickelt und wie Patienten mit einer Sepsis behandelt werden, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Ich bin Anne Bach und ich begrüße Miriam Sauerwald.
Hallo.
Hallo, schön, dass Sie hier sind. Und Dr. Werner Meiners, herzlich willkommen.
Ja, auch von mir, hallo.
Frau Sauerwald, Sie sind Atmungstherapeutin und examinierte Krankenschwester und arbeiten auf den Intensivstationen im Diakonieklinikum Jungstillinge Siegen.
Genau.
Und Herr Dr. Meiners ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit dem Schwerpunktbereich Intensivmedizin. Ist das so korrekt?
Gut beschrieben. Ja. Mhm.
Ja, also viele Menschen können ja mit dem Begriff Sepsis vielleicht nicht so richtig etwas anfangen. Herr Dr. Meiners, vielleicht erklären Sie einmal, was ist eine Sepsis?
Eine Sepsis ist eine Infektionskrankheit, aber eine besondere Infektionskrankheit. Und zwar eine Infektion, die quasi eine Invasion des Körpers durch Erreger darstellt. In der Regel sind es Bakterien, in selteneren Fällen aber durchaus Pilze oder auch Viren. Und Infektionen haben wir gar nicht selten. Also ich erinnere nur an den einfachen Schnupfen oder vielleicht so eine Magen-Darm-Grippe, wie man so landläufig sagt. Aber dies ist wirklich eine sehr spezielle Form der Infektion, die eben im Verhältnis zu allen anderen Infektionen, die es eben so gibt, zum Glück etwas relativ Seltenes ist, aber eben schwer und vor allen Dingen lebensbedrohlich.
Was passiert da im Körper bei dieser Sepsis? Also können Sie das vielleicht mal beschreiben?
Also wie ich schon sagte, das kann man sich, wenn man das so martialisch ausdrücken will, als Invasion dieser Erreger vorstellen. Mhm. Also die überschwemmen den Körper mit ihren Erregerzellen an sich, aber auch den Giften, die sie produzieren. Und der Körper reagiert da drauf. So, also man, auch das kann man sich wieder kriegerisch vorstellen. Da ist diese Invasion und der Körper schickt seine Abwehrzellen und viele andere Mechanismen aufs Feld, um dem entgegenzutreten. Und man geht eigentlich davon aus, dass diese Immunreaktion des Körpers fehlreguliert ist. Also die ist sozusagen too much, wenn man das mal so neudeutsch ausdrücken will. Und dieses too much bedeutet dann auch, dass Prozesse in Gang gesetzt werden, die eigentlich vom Körper ausgehen und dann zusätzlich zu einer Verschlechterung der gesamten Körpersituation führen, zum Beispiel oder insbesondere auch des Kreislaufs in dem Moment. Und das ist, ich hoffe, verständlich ausgedrückt, das, was eine Sepsis eigentlich ausmacht. Und aus diesem Beschriebenen vielleicht noch zu sagen, wer das kriegt, der sitzt nicht zu Hause und schaut fern und denkt, habe ich jetzt eine Sepsis? Der kann nicht mehr fernsehen. Mhm. Der kann in der Schwere dieser Erkrankung wahrscheinlich nicht mehr so wirklich viel unternehmen. Der fühlt sich extrem elend, hat Fieber vielleicht, Schweißausbruch, dem ist schwindlig. Also das ist unmittelbar für den Betroffenen, die Betroffene oder auch für die Person im Umfeld zu erkennen, dass da was ganz, ganz Schlimmes abläuft.
Da sind wir ja dann schon bei den Symptomen, da würde ich gerne mal einhaken, weil wie ich hatte ja eingangs gesagt, das wird ja oft auch als Blutvergiftung bezeichnet und da gibt es ja so Mythen. Wenn man sich zum Beispiel mit Leuten unterhält und man sagt, man spricht über die Blutvergiftung, dann fällt ja oft dieses Phänomen, dieser rote Strich, der von einer Wunde ausgeht, Richtung Herz wandert und dann im Tod endet oder pass auf bei rostigen Nägeln, das ist ganz gefährlich. Was können Sie dazu sagen?
Also dieses Phänomen, dieser rote Strich, das ist eigentlich eine Entzündung der Lymphgefäße. Also im Fachbegriff nennt man das dann Lymphangitis. Das kann bei sehr speziellen Infektionen tatsächlich so auftreten. Aber diese Schilderung, also das kommt zum Herzen und dann stirbt man, das ist tatsächlich ein reiner Mythos. Die Sepsisfälle, mit denen wir zu tun haben, als Internist muss ich jetzt dazu sagen, die haben einen anderen Verlauf. Diese Lymphangitis sieht man am ehesten eigentlich eher bei, ich sag mal, chirurgischen Sepsisfällen. Das sind die Fälle. Wir haben noch nicht über Einzelformen gesprochen, aber eine Sepsis kann von jeder Art von Infektion ausgehen, also eben auch eine Wundinfektion. Und damit meine ich zum Beispiel eine schwere Entzündung bzw. Infektion am Fuß, wenn man so will, oder
also
an der Hand.
Eine Wunde, ja.
Eine Wunde, meistens eine Wunde, es kann auch eine ganz winzige sein, über die Bakterien eindringen, sich da einnisten und dann weiter ausbreiten. Und das kann im Einzelfall tatsächlich zu dieser Lymphangitis führen, aber für uns Ärzte ist das eigentlich kein relevantes Symptom.
Also ich muss das schon vom Arzt anschauen lassen, aber ich muss nicht in Panik verfallen.
Absolut nicht, ja. Nein. Okay. Also es sollte untersucht werden, das ist ein reales Phänomen. Mhm. Aber wenn ich sage nicht relevant, muss ich das ein bisschen einschränken. Es ist im Kontext von Diagnose einer Sepsis oder vielleicht doch keine Sepsis kein Kriterium. Also wer das hat, hat nicht zwangsläufig eine Sepsis.
Jetzt haben wir ja zum Beispiel die Wunden als Beispiel gehabt, als Entstehungsbeispiel für eine Sepsis. Haben Sie ein anderes Fallbeispiel vielleicht aus dem klinischen Alltag, wie so eine Sepsis sich entwickelt? Und dann komme ich gleich noch zu Ihnen, Frau Sauerwald. Sie sind nämlich auf der Intensivstation und haben wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, häufig mit Patienten oder mit septischen Patienten zu tun. Aber Herr Meiners, vielleicht fällt Ihnen ja gerade irgendwie ein Beispiel ein?
Also es gibt so typische Verläufe, das würde ich jetzt eher schildern wollen als einen ganz konkreten Fall. Und weil das so in unsere Gruppe jetzt gut reinpasst, will ich nämlich eine der ganz wichtigen Sepsisformen für uns Internisten wohlgemerkt anführen, nämlich die Lungenentzündung.
Okay.
Also die Pneumonie. Und ein ganz häufiges Krankheitsbild ist die Sepsis als Folge einer Lungenentzündung. Lungenentzündung, Fachbegriff Pneumonie. Nicht jede Pneumonie, nicht jede Lungenentzündung geht in eine Sepsis über, aber sie hat das Potenzial. Und in dem Fall müssen wir natürlich wie in allen anderen Sepsis-Situationen auch unser, ich sag mal, Standardprogramm einsetzen. Die Sepsis aus einer Lungenentzündung ist für uns ein ganz häufiges und oft sehr, sehr schwerwiegendes Krankheitsbild. Und in der Gesamttherapie dieser Form der Sepsis, die ja in ihrer Behandlung bis zur künstlichen Beatmung gehen kann, wo also Patienten in Narkose versetzt werden oder so in den Medien hört man oft den Begriff künstliches Koma, ich würde es eher als Narkose bezeichnen. Und in dieser Situation, wenn wir also maschinelle Therapie der Atmung durchführen, kommt dann auch die Frau Sauerwald nämlich sehr früh zum Einsatz, sowohl in der Akutphase, aber auch in der späteren Phase, wenn die Krankheit hoffentlich auf dem Weg der Besserung ist. Also es ist ein Beispiel, aber nicht das einzige, wo auch Atemtherapie von großer Bedeutung ist in dem Moment.
Frau Sauerwald, wie kommen denn die Patienten auf Ihre Station? Also wie muss man sich das vorstellen? Ein Herr XY, dem geht es irgendwie schlecht. Herr Meiners hatte eben Symptome aufgezählt wie Fieber, Verwirrtheit,
Schüttelfrost, Schweißausbruch, Blutdruck schlecht,
ja.
Niedrig meine ich damit.
Aber bis die Patienten bei Ihnen auf der Intensivstation sind, wie ist das so im Alltag? Sind die schon im Krankenhaus und dann verschlechtert sich der Zustand oder kommen die über die Notaufnahme? Was ist so häufig oder kann man das gar nicht sagen?
Ja, viele Patienten kommen über die Notaufnahme auf die Intensivstation, meist mit einer akuten Verschlechterung, zum Beispiel einer Lungenentzündung, einem Harnwegsinfekt oder einer infizierten Wunde. Dann gibt es andere Patienten, die sind schon vorher auf der Normalstation und wenn sich dort der Zustand verschlechtert, dann werden sie ebenfalls intensivpflichtig.
Und wie geht es den Patienten, wenn die mit einer Sepsis auf einer Intensivstation liegen? Was haben die für Probleme?
Ja, die Patienten sind kritisch krank. Die haben ein schweres Krankheitsgefühl, haben Kreislaufprobleme. Viele sind halt auch verwirrt. Mhm. Und die Atmung kann stark beeinträchtigt sein, sodass sie dann auch Sauerstoff benötigen oder sogar künstlich beatmet werden.
Und wie helfen Sie da?
Als Atmungstherapeutin arbeite ich in einem interdisziplinären Team, ganz eng mit Ärzten, Pflegefachkräften, Logopäden und vor allem Physiotherapeuten zusammen. Der Patient wird halt als erstes von den Ärzten und dem Pflegepersonal in Empfang genommen. Da geht es zuerst darum, den Kreislauf zu stabilisieren, die Infektion mit Antibiotika zu behandeln und die Organfunktionen zu unterstützen. In manchen Fällen spielt die Beatmung eine zentrale Rolle und da komme ich als Atmungstherapeutin mit ins Spiel. Meine Aufgabe ist es, die Atemfunktion zu unterstützen und zu verbessern. Das heißt konkret Einstellung der Beatmungsgeräte, Beurteilung von Lungenmechanik und Blutgase, das Sekretmanagement, dann das Abtrainieren von der Beatmung, der sogenannte Weaning-Prozess. Dazu zählt dann auch noch spezielle Atemtherapie, zum Beispiel bestimmte Atemübungen, der Umgang mit Atemtherapiegeräten, gezielte Mobilisation und vor allem auch Lagerung.
Ich weiß jetzt nicht, ob man das so beantworten kann, aber so ein septischer Patient auf der Intensivstation, wie lange dauert so eine Atemtherapie, so eine Behandlung?
Das ist eigentlich recht individuell. Es gibt Patienten, die brauchen nur ein paar Tage, andere mehrere Wochen. Nach so einer Sepsis grundsätzlich ist ein Patient immer sehr körperlich geschwächt und das betrifft halt auch die Atemmuskulatur. Deswegen beginnen wir eigentlich immer mit kleinen Einheiten, manchmal nur ein paar Minuten und das Training wird langsam gesteigert.
Und wie lange müssen die im Schnitt im Krankenhaus bleiben, auf der Intensivstation?
Das ist ja eine Bandbreite.
Ja.
Also wer so schwer krank ist, wie wir es gerade so angerissen haben, der liegt da eine Woche plus X, sage ich jetzt mal so.
Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu dem Erkennen einer Sepsis. Das stelle ich mir ja auch sehr schwer vor. Also da kommt jetzt ein Patient mit Symptomen oder er ist schon im Krankenhaus, hat plötzlich Symptome. Wie erkennt man überhaupt eine Sepsis? Was gibt es da für Marker oder Mechanismen, wo die Ärzte dann drauf achten und das medizinische Personal allgemein? Also
ja, es ist nicht einfach. Und die Symptome, die ich vorhin schon mal so erwähnt habe, sind, wie wir so im Fachbegriff sagen, unspezifisch. Das heißt, ja, Schüttelfrost, Fieber, Husten, sich schlecht fühlen, kann man mit vielen anderen Krankheiten kriegen. Deswegen gibt es mittlerweile auch Kriterien, die so breit gefasst sind, dass hoffentlich kein Sepsisfall übersehen wird, die aber andererseits auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit in sich tragen, dass wir Leute erstmal als Sepsisverdacht aufnehmen, wo sich dann herausstellt, dass sie keine Sepsis haben. Das ist aber häufig das Ziel von unseren Diagnoseverfahren, erstmal niemanden zu übersehen und dann im zweiten Schritt diejenigen rauszufiltern, die wir vielleicht irrtümlich in diese Kategorie eingesetzt haben. Für die Sepsis zum Beispiel gibt es einen ganz simplen Score, der berücksichtigt den Blutdruck, der berücksichtigt, wie orientiert jemand ist, also beziehungsweise ist er vielleicht ein bisschen verwirrt, und der berücksichtigt die Atemfrequenz. Und wenn zwei von diesen drei Kriterien außerhalb gewisser Grenzen sind, dann ist das ein Sepsisverdachtsfall. Aber wie ich schon gesagt habe, der eine oder andere stellt sich heraus, dass es keine Sepsis ist. Das ist aber in Kauf genommen, weil wir natürlich vor allen Dingen, weil die Krankheit erstens sehr gefährlich ist und zweitens auch schnell erkannt und vor allen Dingen diagnostiziert und behandelt werden muss, innerhalb von wenigen Stunden, nehmen wir das so in Kauf. Kurzum, die anderen Symptome sind nicht mal Bestandteil des Ganzen, also man muss gar kein Fieber haben, um zum Beispiel eine Sepsis trotzdem zu haben. Und wir haben atypisch sich präsentierende Fälle, sodass wir tatsächlich mit diesem recht einfachen Score erstmal so eine, wie soll ich sagen, Vorsortierung, Voreinstufung machen, um niemanden zu übersehen. Denn, angesprochen haben wir es noch nicht, aber die Sepsis ist richtig gefährlich. Die ist richtig gefährlich und kann in ihrer Prognose, wie es wieder im Fachchinesisch heißt, also wie kann ich die Aussichten für den Betroffenen verbessern, die Aussichten kann ich verbessern, wenn ich es früh erkenne und früh behandle, innerhalb weniger Stunden. Also behandeln heißt in dem Fall, weil wir also für unsere üblichen Sepsispatienten von bakteriellen Infektionen ausgehen, da muss ich innerhalb einer gewissen Frist mit einem Breitbandantibiotikum, also ein Antibiotikum, was viele Bakterien erfassen kann, muss ich sehr schnell mit der Behandlung beginnen. Und jeder Zeitverlust in der Behandlung der Sepsis verschlechtert die Aussichten, verschlechtert die Prognose. Und deswegen arbeiten wir so in diesem Konzept, so nenne ich das mal.
Also eine Antibiotikatherapie hängt natürlich, also die Dauer hängt natürlich dann auch davon ab, wie schlecht ist schon der Zustand?
Nee, eigentlich nicht.
Nee.
Tatsächlich ist es so, früher haben wir immer so 10 Tage, 14 Tage behandelt. Mittlerweile wissen wir, schnell und hart zuschlagen. Also wir sind schon wieder im kriegerischen Jargon. Also schnell und hart zuschlagen und dann ist die Dauer der Therapie gar nicht mehr so lange. Also für eine Lungenentzündung, die anspricht, 7 Tage vielleicht. Manche postulieren sogar, dass 5 Tage ausreichen. Also die Dauer tatsächlich der Antibiotika-Behandlung an sich, die muss gar nicht so lange sein.
Mhm.
Nur, wir haben da nun zig Kollateralschäden, um das so zu nennen. Also Schäden, die teilweise auch wirklich Belastung durch Therapie sind, künstliche Beatmung ist eine ganz gravierende Belastung. Also die ist lebensrettend, aber unter Inkaufnahme von Zumutungen für den Körper. Das ist wieder ein Einsatzfeld von Frau Sauerwald. Und eben das, was die Krankheit selber auslöst. Also immer so die Kombination der Dinge. Die Antibiotika an sich selbst sind gut verträglich oder eigentlich passabel verträglich, so will ich sagen. Künstliche Beatmung ist etwas sehr, sehr Eingreifendes, insbesondere wenn die vielleicht Tage dauert, manchmal Wochen dauert. Also das ist wirklich eine sehr, sehr eingreifende Maßnahme, gerechtfertigt zwar aus dieser Invasionssituation, sage ich mal so, aber eben mit diesen Nebenwirkungen. Also kurzum, Antibiotikatherapie das eine, im ganz kurzen Fall 5 Tage, meistens sind es 7 Tage, die wir wählen und dann eben die Behandlung all dessen, was so zusätzlich noch passiert ist.
Die Beatmung, die künstliche Beatmung, wenn die beendet werden soll, dann unterstützen Sie, wie machen Sie das? Was passieren da für Schritte? Das ist ja bestimmt ein Prozess, der eine Weile dauert.
Das ist der sogenannte Weaning-Prozess. Das heißt, wir testen schrittweise, wie gut die Patienten selbstständig atmen können. Zum Beispiel in kurzen Phasen ohne maschinelle Unterstützung. Sollte das gut klappen und der Patient ist dann damit nicht überfordert und die Blutgase bleiben stabil, dann wird eine Spontanatmung bzw. eine Extubation, das heißt die Entfernung des Beatmungszugangs, angestrebt.
Und wenn die Patienten jetzt sozusagen stabil genug sind, die Intensivstation und das Krankenhaus zu verlassen, ist dann das Atemtraining vorbei?
Na, nicht unbedingt. Es geht eher darum, Kraft und Ausdauer sowie Lungenfunktionen wieder aufzubauen. Gerade bei älteren Patienten ist es dann wichtig, im häuslichen Bereich weiter zu trainieren.
Welche Spät- und Langzeitfolgen hat so eine Beatmung?
Da gibt es mehrere mögliche Probleme. Einmal die Schädigung der Lunge durch zu hohe Beatmungsdrücke, die Atemmuskelschwäche durch zu lange Inaktivität. Dann kommt es noch zu Schluckstörungen durch den invasiven Beatmungszugang. Letztendlich kann man sagen, deshalb ist die frühzeitige Mobilisation und gezielte Atemtherapie so wichtig, um gerade die Folgeschäden zu vermeiden.
Kann sich das regenerieren?
Ja, das kann es.
Aber es dauert?
Das dauert manchmal. Manchmal geht es ganz zügig. Die Menschen haben keine Probleme und manchmal dauert es ein bisschen.
Jetzt hatten Sie ja, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, das Beispiel Lungenentzündung als Risikofaktor. Was gibt es denn noch für Risikofaktoren für eine Sepsis? Wir hatten die Wunde angesprochen. Was sind denn noch so häufige Ursachen für eine Sepsis? Und dann wiederum die Risikofaktoren, dass mein Immunsystem es nicht schafft, dagegen anzugehen.
Man muss mal so allgemeine Risikofaktoren betrachten. Also alles, was uns schwächt. Und das fängt damit an, dass man älter wird. Aber auch Zuckerkrankheit, also Diabetes mellitus, ist für viele Dinge, gerade im internistischen Bereich, aber auch darüber hinaus ein Risikofaktor. Das wäre ein Punkt, der für eine Sepsis prädisponiert. Andere Krankheiten, die man vielleicht hat, Tumorkrankheiten, speziell unter Chemotherapie, sind eine Risikosituation. Die Sepsis ist ohnehin ein sehr spezielles Thema bei Patienten, die eine Krebserkrankung haben. Da hängt es natürlich auch wieder davon ab, welche Krebserkrankung. Also Krebs ist lange nicht gleich Krebs. Das ist ein ganz großes Feld von Erkrankungen mit dann auch unterschiedlichen Prognosen, aber potenziell natürlich auch erstmal eine gefährliche Erkrankung. Selbst wenn man mit einer guten Heilungschance erstmal ausgestattet ist. Also das ist ein wichtiger Faktor. Es gibt Lebensstilfaktoren. Ein ganz wichtiges Ding ist das Rauchen. Also Rauchen schwächt natürlich die Lunge sowieso oder schädigt die Lunge, schwächt aber auch viele andere Körperfunktionen, sodass gerade Raucher zum Beispiel von einer Sepsis, gerade der Atemwege und eben Lungenentzündung bedroht sind. Das Übergewicht ist ein ganz großes Thema. Also Übergewicht ist per se schon fürs Atmen schlecht. Und wenn man nicht gut atmet, vielleicht nicht gut abhustet, nicht so gut durchatmet, dann kriegt man eben auch schneller eine Infektion. Sodass auch das ein wesentlicher Punkt ist, den man betrachten muss. Wenn Sie Fremdmaterial im Körper haben, welche Art auch immer, Herzschrittmacher, Menschen, die dauerhaft mit einem Blasenkatheter versehen sind. Aber selbst wenn man Gelenkprothesen hat, ist das ein gewisser Risikofaktor für solche Infektionen, insbesondere früh nach einer, nach so einer Operation. Und es gibt noch eben diverse andere. Und das ist so der eine Komplex, so die allgemeinen Risikofaktoren und eben die Krankheiten, die tatsächlich zu einer Sepsis führen können. Lungenentzündung haben wir schon angesprochen, die eben in eine Sepsis übergehen kann. Oder Gallenblasen oder Gallenwegsentzündungen können zu einer Sepsis führen. Harnwegsinfektionen, im Fachbegriff nennen wir das auch Urosepsis, also Uro von urologische Sepsis. Tatsächlich ist das sogar die häufigste Sepsis.
Ah, okay, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie häufig ist das? Also passiert also, das selten? Oder?
Ich habe tatsächlich mal so in Vorbereitung dessen, was wir hier besprechen wollten, nachgeschaut, wie viele Sepsisfälle wir hatten im vorletzten Jahr, in 2023 immerhin, bei uns im Krankenhaus, so 340 Fälle.
Wow.
Sie könnten so im Durchschnitt sagen, also pro Tag fast ein Fall.
Okay.
Aus allen Sektoren, muss man dazu sagen. Also innere chirurgische Fächer. Also wir haben, ich weiß nicht genau, wie viele Patienten insgesamt, glaube an die 9000 im Stilling oder in der Diakonie im Jahr. Also das ist jetzt kein überwältigend hoher Anteil, aber schon ein relevanter Anteil.
Ja.
Und unter diesen Patienten sind eben, soweit ich es jetzt rekonstruieren konnte, ist die relativ häufigste Gruppe diejenige, bei denen ein Erreger einer Urosepsis, das ist ein spezielles Bakterium, das tatsächlich häufigste Bakterium ist, was da gefunden wurde. Und insofern die Harnwege,
ja.
die ableitenden Harnwege, also sprich Nierenbecken, Harnleiter, also diese Verbindung zwischen Niere und Harnblase und eben die Harnblase selbst, die Harnröhre, dann dieses gesamte System hat eine gewisse Empfänglichkeit, dass sich Infektionen bilden. Die Erreger krabbeln halt da rein und hoch und irgendwann schaffen sie es, ins Blut überzugehen.
Was ist denn ein septischer Schock? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Das ist so die schwerste Form der Sepsis. Schock, damit meinen wir in der Regel, jemand hat keinen Kreislauf mehr.
Ja.
Oder einen schlechten Kreislauf, so will ich sagen. Und der Blutdruck und die anderen Parameter, die anderen Werte, die festlegen, wie gut denn unser Körper durchblutet wird, die sind eben so eingeschränkt, dass es letztendlich zu anderen Organschäden kommen kann. Also Beispiel, da hat jemand vielleicht die Lungenentzündung, die erwähnte. Aus dieser Lungenentzündung entwickelt sich die Blutvergiftung, um den Begriff nochmal zu verwenden, oder eben die Sepsis. Dann kommt es zu einem Blutdruckabfall, weil durch diese Immunantwort des Körpers, aber sicher auch durch die Gifte, die die Bakterien in den Körper reinbringen, kommt es zu einem Blutdruckabfall. Dann ist der Blutdruck wie nicht wie sonst vielleicht 120, sondern nur noch 60.
Mhm.
Und es gibt etliche Organe, gerade die inneren Organe, die sehr, sehr heftig darauf reagieren können. Da komme ich jetzt dann wieder auf die Niere. Also nicht, weil sie der Ursprungsort der Sepsis ist, sondern eher ein Opfer der Sepsis ist. Das heißt, die Niere braucht einen gewissen Druck, um arbeiten zu können. Und wenn dieser Druck nicht mehr da ist und nicht mehr genug Blut in die Niere reinfließt, dann kann es im schlimmsten Fall zum Organversagen führen. Also plötzlich macht die Niere gar nichts mehr.
Okay.
Dann kommt die nächste Maschine. Wenn es nicht, wenn sich das nicht von selbst erholt, das ist dann die Dialysemaschine. Also im Vollbild des septischen Schocks könnte es sein, dass dann auch neben einem Beatmungsgerät auch noch eine Nierenersatztherapie mit einer Dialysemaschine begonnen werden muss. Und andere Schock-Zielorgane, sage ich mal so, oder Opfer, wenn man so will, kann die Leber sein. Die kann sehr heftig darauf reagieren. Und das eines der Eingangssymptome, was wir schon erwähnt haben, dass jemand nämlich verwirrt ist, das kann zum einen mit Giften zusammenhängen, die da im Körper rumschwimmen plötzlich, kann aber eben auch damit zusammenhängen, dass der Blutdruck so schlecht ist, dass man nicht mehr klar im Kopf ist. Also das sind jetzt Beispiele, auch noch andere Organe sind relevant betroffen, das Herz zum Beispiel, der Darm ist betroffen. Also kurzum, so ein septischer Schock ist, da sind alle Organe, die auf eine starke Durchblutung und einen gewissen Blutdruck angewiesen sind, mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen.
Zum Abschluss würde ich gerne noch mal die Frage stellen, warum ist die Mortalitätsrate bei der Sepsis so hoch?
Ja, so ganz eine einfache Erklärung kann ich gar nicht bieten. Also letztendlich hängt es zusammen mit dieser Vielzahl von Organauswirkungen, die ich jetzt vorhin gerade angerissen habe, die es schwierig machen, dieses Krankheitsbild unter Kontrolle zu bringen. Wir haben letztendlich in diesem Modell, so muss ich es vielleicht besser nennen, in diesem Modell von der gesteigerten Immunantwort, haben wir über Jahre und Jahrzehnte danach gesucht, Dinge zu finden, so eine magische Kugel, so ein Magic Bullet, womit man das Ganze, diese Spirale, so nennt man es teilweise auch, diese Spirale von Konsequenzen und Organschäden, wie man das unterbrechen kann, und hat leider Gottes immer noch nicht irgendwas gefunden, so ein Schalter, den man da umlegen kann. Also letztendlich, das Allerwichtigste, hatte ich eingangs schon gesagt, ist rechtzeitig erkennen und hart zuschlagen mit einem hochdosierten Antibiotikum, weil alles, was danach kommt, wenn die Sepsis immer schlimmer wird, wie so ein Tsunami, das ist dann schwierig. Und wenn ich jetzt einfach mal bei diesem Bild des Tsunamis bleibe, den Tsunami können Sie leider Gottes dann auch nicht mehr irgendwann mit einer Mauer stoppen, sondern der Tsunami nimmt dann tatsächlich alles mit. Also unser Ziel ist eher zu verhindern, dass dieser Tsunami da an Fahrt gewinnt. Mhm. So will ich es nennen. Aber eine ganz simple Erklärung für diese Frage kann ich tatsächlich gar nicht so recht bieten.
Das macht nichts. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck bekommen, was sich hinter dieser Krankheit, kann man Krankheit sagen, nicht so richtig, ne? Hinter diesem Zustand verbirgt. Vielen Dank für die interessanten Informationen. Wer noch weitere spannende Medizinthemen hören möchte, der findet in unserer Mediathek auf unserer Homepage unter www.diakonie-sw.de noch viele weitere Themen und Podcasts, und der Dispod ist überall da, wo es Podcasts gibt, abrufbar. Herr Dr. Meiners, Frau Sauerwald, vielen Dank für die interessanten Einblicke.
Ich hoffe, dass alle, die uns zuhören,
ja,
dieses Krankheitsbild niemals erleben müssen.
Das klingt so, ja.
Und jemand, der ein großes Interesse an Vorbeugung hat, da will ich einfach loswerden. Man kann durch Lebensstil, Rauchen, Ernährung, Bewegung, kann man mindestens das Risiko, sowas zu kriegen, mindern. Ausschalten kann man es natürlich nicht. Ne?
Das war ein sehr schönes Schlusswort, Herr Dr. Meiners. Vielen Dank dafür. Ja, dann vielen Dank und alles Gute für Sie.
Sehr gerne Ihnen auch.
Dankeschön.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.